SWR 2 Feature
Mehrspur Golbukot
Mehrspur Rupschrem
Mehrspur
Das Feature mit dem Doku-Block.
Doku-Block.
Seit dem 1. April gibt es auch auf der Internetseite von SWR 2 einen neuen Blog, den Doku-Blog. SWR 2-Redakteur Wolfram Wessels hat dieses Projekt auf den Weg gebracht. Herr Wessels, was verbirgt sich denn hinter der Bezeichnung Doku-Block?
Da verbergen sich drei Dinge dahinter. Und zwar einmal ein Archiv, einmal eine Werkstatt und einmal ein Diskussionsforum. Also insofern unterscheidet sich es ein bisschen von dem klassischen Blog. Das Archiv, man kann O-Töne hochladen und auf die Seite stellen. Da gibt es ein zweites dazu, die Feature-Seite. Dann kommt die Werkstatt, da kann man aus O-Tönen, die auf dieser Seite draufstehen, eigene Feature bauen, neue Feature mit eigenen O-Tönen, die man ergänzt.
An wen richtet sich dieser Blog denn? Muss man dafür professioneller Feature-Autor sein oder kann man auch sagen, ach, ich habe bisher Radio nur gehört und jetzt will ich mal selber was ausprobieren?
Da kann jeder mitmachen.
Und das war auch so. Sie werden es in den kommenden 55 Minuten hören. Natürlich nicht alles, was auf die Seite gestellt wurde, aber einiges. Gespräche, Musik und Geräusche. Und was steht nun auf dem Doku-Blog? Der Gehirnforscher Gerald Hüther äußert sich zum Spezialistentum. Wir können in Interviews die Gründung des Verlags der Weltreligionen bei Suhrkamp verfolgen und die Eröffnung eines Hölderlin-Hauses. Wir hören die Tibeter vor der UNO demonstrieren. Den Klang der Casinos in Las Vegas von 1986 und 2003 können wir vergleichen. Dosenmusik hören und eine wunderbare Schnulze.
Nun werden Sie sich das ja nicht nur anhören, sondern eventuell auch selber nutzen, oder?
Wir setzen auch selber Themen. Wir schlagen Themen vor, zu denen dann O-Töne und Beiträge geliefert werden sollen, sodass wir dann auch thematische Sendungen machen können, ganz gezielt mit diesem Material des Doku-Blogs.
Was bedeutet es für Sie, Arbeit zu haben oder keine Arbeit zu haben?
Arbeit zu haben, natürlich.
Arbeit ist das Thema heute, am Tag der Arbeit. Und das Thema hat viele Facetten. Arbeitsbedingungen, Mobbing, 1-Euro-Jobs, der Preis der Arbeit, Arbeitslosigkeit. Wir verfolgen das auf einer Spur von Mehrspur, das Feature mit dem Doku-Blog. Wir fragen auch, wie das Thema im Radio behandelt wird und wurde. Wir leisten uns einen Blick in die Geschichte. Was ist ein Feature? Was ein O-Ton? Die zweite Spur.
Ein Feature ist ein Feature. Ein Feature ist alles, was ein Feature ist. Ein Feature ist leichter zu erkennen als Feature, wenn es so ein klein bisschen O-Ton enthält.
Ein O-Ton ist das, was ich gerade gebe. Das ist ein O-Ton. Und je mehr ich rede, umso länger wird der O-Ton. Und je kürzer ich spreche, umso kürzer wird der O-Ton.
Vom Mikrofon zum Lautsprecher, dazwischen ein Kopf und eine Maschine. Etwas bleibt hängen. Wie kommt die Wirklichkeit ins Radio? Die dritte Spur.
Rupschrem. Mehrspur.
Ich sprach mit Walter von Rossum, der gerade ein Buch zum Thema schrieb, in dem er die Tagesschau als Tagesshow untersucht. Die Vorführe, wie man in 15 Minuten die Welt unbegreiflich macht. Gilt dieser Satz auch fürs Radio, Herr van Rossum?
Ich fürchte, das kann man mit einer kleinen Einschränkung. Alles, was wir sozusagen gegen Medien sagen können, wissen wir auch wieder aus Medien. Das macht die Sache ein bisschen problematisch. Aber im Moment glaube ich, eine Art von Gleichschaltung oder Selbstgleichschaltung beobachten zu können, die ich ganz erschreckend finde. Früher konnte man einem von der SPD ein Mikro vor die Nase halten, dann einem von der CDU und dann einem von den Grünen und vielleicht auch noch ein paar von den sehr starken sozialen Bewegungen. Und dann hatte man ein gewaltiges Spektrum abgebildet. Heute ist es vollkommen geschrumpft und sind immer dieselben Figuren, die das Nämliche sagen, mit leichten Variationen. Und die Medien, die Nachrichtenmedien, die Berichterstattung hätte sich umstellen müssen, dass man gegenüber der Welt einen eigenen Standpunkt einnehmen muss und den man möglichst transparent zu halten hat und mitzusenden hat.
Sozial ist,
was Arbeit schafft.
Was Arbeit schafft.
Sozial ist,
was Arbeit schafft.
Was Arbeit schafft.
Sozial ist das,
was Arbeitsplätze schafft.
Was Arbeitsplätze schafft.
Sozial ist, was Arbeit schafft.
Sozial ist in erster Linie, was Arbeit schafft.
Sozial ist das,
was Arbeitsplätze schafft.
Was Arbeitsplätze schafft. sozial ist, was Arbeit schafft.
Lohndumping zu menschenunwürdigen Bedingungen
schafft Arbeit.
Sittenwidrige Löhne
schaffen Arbeit.
Und in diesem Ziel sind wir uns auch in der Bundesregierung einig. Lohndumping
schafft Arbeit.
Sittenwidrige Löhne
schaffen Arbeit.
Ich glaube, dass es keine Frage von links oder rechts ist. Wir brauchen jetzt weitere Reformen. Besser noch,
kommt bei der Arbeit nicht so drauf an, ob man davon auch leben kann.
Sozial ist, was Arbeit schafft.
Sozial ist in erster Linie, was Arbeit schafft.
Sozial ist das.
Sozial ist das,
was Arbeitsplätze schafft.
Was Arbeitsplätze schafft. Kommt bei der Arbeit nicht so drauf an, ob man davon auch leben kann.
O-Töne von Merkel, Rüttgers und Co. in Dieter Winklers Sozialsamba.
Was bedeutet es für Sie, Arbeit zu haben oder keine Arbeit zu haben?
Arbeit zu haben, natürlich. Klar doch. Also wer möchte nicht arbeiten? Bei den Umständen, was der Arbeitsmarkt jetzt bietet und gar nichts mehr los ist, ist wohl schön, Arbeit zu haben.
Haben Sie im Moment Arbeit?
Leider nicht. Ich bin Hausfrau, also ich bin Alleinerziehender. Wir lassen uns...
Rentner.
Rentner schon, ja.
Also Frührentner und ich bin jetzt Hausfrau und kümmere mich um die Kinder.
Würden Sie auch einen sogenannten 1-Euro-Job annehmen?
Nee, also nicht. Nee.
Warum nicht?
Da ist viel zu wenig erstens und ich hatte einen 1-Euro-Job und da arbeitet man nur für die Fahrkarten.
Dass man hinkommt zur Arbeit. Genau, mehr bleibt nichts mehr übrig hinterher.
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Thomas Gudella hat diese Aufnahmen auf den Doku-Blog gestellt. Herr Gudella, wie entstanden Sie denn, diese Aufnahmen?
Die Aufnahmen sind letztes Jahr in der Kasseler Nordstadt entstanden. Ich habe dort als Streetworker gearbeitet und bin von der Quartiersmanagerin angesprochen worden, die wiederum für die Stadtteilzeitung Nordwind schreibt. Diese Zeitung hatte sich das Thema Arbeit gewählt letztes Jahr für eine Ausgabe. Und die Quartiersmanagerin hat mich darum gebeten, weil sie wusste, dass ich einen Podcast betreibe, eigentlich für Jugendliche, ob wir nicht gemeinsam solche Interviews auf der Straße mit Leuten führen können aus dem Stadtteil.
Was ist das für ein Stadtteil?
Das ist ein Stadtteil, der im Programm Soziale Stadt auch ist, also ein Stadtteil mit hohem Migrationsanteil, mit sehr vielen Arbeitslosen, mit sehr vielen Sozialhilfeempfängern. Ein klassischer sozialer Brennpunkt, also eigentlich auch so die klassische Nordstadt, die man eben auch aus anderen Städten kennt.
Arbeit muss noch ein bisschen Spaß machen.
Ja, Arbeit muss Spaß machen. Macht sie auch.
Wenn Arbeit Spaß machen würde, wäre es doch, hätten uns die Reichen, die arbeiten, die überlassen.
Arbeit muss Spaß machen. Ein Doku-Blog-Feature aus einer Autofabrik.
Also heutzutage soll jeder zufrieden sein, wenn er einen Job hat. Das ist schon mal wichtig. Und halt auch Genugtuung. Ich war am Anfang einen Monat oder zwei Monate arbeitslos. Und das war für mich schon sehr schlecht, weil ich bin der Arbeit gewöhnt eigentlich und das macht auch Spaß.
Wenn man das früher gesehen hat, wenn man so eine Kurve gemacht hat, eine Maschine, die so 10, 15 Kilo gehabt hat, und wenn man das gesehen hat, wie das aus dem Rohmaterial entstanden ist, das war 100er Vierkantmaterial, das abgeschert worden ist und erwärmt worden, dann in die Presse, in die einzelnen Gesenke reingelegt worden ist und die Leute das mit der Hand und Zangen bewegt haben, das war schon immer imponierend. Es ist ganz angenehm für die Leute jetzt, da es doch eine Knochenarbeit war und doch sehr, sehr schweißtreibend, was da passiert ist.
wenige Leute sind wir jetzt, nicht wie vorher. Und das sind jetzt, wenn ich da überlege, 80er Jahre, das waren 38.000, 42.000. Jetzt sind wir nur noch 18.000, daher kann man dann schon sehen. Heutzutage machen nur noch die Roboter. Vom Techniker sind wir super zufrieden, und aber nur was uns halt nicht gefällt. Wir werden immer weniger.
Ein Feature von Martina Groß, nachzuhören auf www.swr2.de/lokublog.
Jeder fünfte Angestellte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor, heißt es in einer Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation, die heute in Amsterdam vorgestellt wurde. Hinzu kommt, dass der Stundenlohn dieser Arbeitnehmer eher weiter sinkt als steigt. Gleichzeitig sind immer mehr qualifizierte Angestellte im Niedriglohnsektor beschäftigt. Zwei Drittel von ihnen hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. Im internationalen Vergleich steht Deutschland damit schlecht da. Die Befunde sind besorgniserregend, heißt es in der Studie.
Also es gibt ja immer noch diese, was ich mittlerweile fast das Schlimmste finde, diese Seriositätsinszenierung, unter anderem auch bei Radionachrichten und der Tagesschau. Das ist ja also von einer ausgebeinten Strenge, asketisch und Verzicht auf Show-Elemente. Damit inszeniert man ja sozusagen Objektivität und Gediegenheit und Genauigkeit.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Details. Wenn ich im Radio zum Beispiel ein Interview mit einem Arbeiter, einem Arbeitenden oder einem Arbeitslosen höre, dann gehe ich doch davon aus, dass das, was ich höre, auch das ist, was der Interviewte gesagt hat und somit die Wirklichkeit ist.
Also der O-Ton hat natürlich jetzt erstmal eine bestimmte Dokumentationskraft. Aber Sie wissen ja, Sie brauchen nur einen kleinen Schnitt zu machen, ein Nicht rauszunehmen und schon klingt die Sache anders. Und ich glaube, viele Leute misstrauen dem heute.
O-Ton. Not-O. To know. On-to. O-Ton.
Ja, aber jeder weiß, es bedarf der Kontexte und wie ist es gemeint und der Nuancierung. Also das Vertrauen in die Dokumentationskraft eines O-Tons ist bei mir erheblich geschwunden.
Ein O-Ton ist eine authentische Aussage.
Ein O-Ton ist der Versuch, Menschen so zu belauschen, wie sie sind, was nie hundertprozentig klappt.
Doku-Blog-Musik, Gefäße von Helmut Bieler-Wendt. Arbeit als Thema im Radio hat eine lange Geschichte. Es waren Arbeiterradioclubs, die seine Popularisierung in den 20er Jahren vorantrieben. Sie bauten Empfänger und gingen auf Senderjagd. Wer kann den am weitesten entfernten hören? Die Volksgemeinschaft der Nazis wurde im Radio hergestellt. Der 1. Mai erstmals als staatlicher Feiertag, 1933, der Tag der nationalen Arbeit. Die Feierlichkeiten werden inszeniert fürs Radio, das natürlich die Inszenierung überträgt. In den 60ern die Industriereportagen von Günter Wallraff, Erika Runges Bottropper Protokolle aus dem Ruhrgebiet, Versuche, nah an die Wirklichkeit der Arbeitswelt zu kommen. Im O-Ton-Hörspiel und literarischen Feature. Das Thema passt gut ins Medium. Arbeit und Technik, Mensch und Maschine. Jochen Meissner hat es durch die letzten 100 Jahre verfolgt.
Mein Körper besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Holz, Metall, Glas und Hartgummi. Ich habe weder Herz, Gefühl noch Verstand. Das habe ich mit einigen Menschen gemeinsam.
Zumal ich in meiner Anspruchslosigkeit im Essen und Trinken in den letzten 6 Monaten nichts weiter zu mir genommen habe als einige Tropfen Öl und ein paar Löffel Graphit.
Doch Fakt ist, die Dinger sind saupraktisch. Alle warten Akt ist, die Maschine macht es. Die Maschine packt es.
Und Müdigkeit kenne ich überhaupt nicht. Ich bin zur Schlafenszeit ebenso frisch wie am Morgen und immer in guter Laune.
Fakt ist, die Dinger sind saupraktisch. Alle Maschine, die Maschine, die Maschine packt es.
Die Geschichte der Arbeit im Radio beginnt vor dem Radio, nämlich mit Werbeschallwalzen und Werbeschallplatten, die für ihre Abspielgeräte Reklame machten. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sprechen die Maschinen in der ersten Person Singular und bestimmen, wo es lang geht.
Ich bin der Edison-Phonograph. Beachten Sie genau, was ich Ihnen sage.
Seit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts organisieren die Fabrikuhren das Arbeitsleben. Ein Phänomen, das sich bis heute in Bereiche fortsetzt, von denen man es nicht erwartet hätte.
Pünktlich um 19.55 Uhr ziehen die Frauen auf, stellen sich auf ihre sogenannten Standplätze. Alle Meter weiter steht eine andere Frau. Ich habe auch gefragt, warum denn 5 vor 8 oder so? Und dann haben gesagt, wir müssen pünktlich sein, ne? Weil der Zuhälter oder der Mann, mit dem wir arbeiten, der guckt genau auf die Uhr. Und wehe, es ist eine 5 nach 8 da oder so. Die kriegt aber nachher wirklich also eine Standpauke.
Elisabeth von Dücker, Kuratorin des Hamburger Museums der Arbeit, die 2006 eine Ausstellung zum Thema Sexarbeit konzipiert hatte. Nach der Durchsetzung des Zeitregimes folgt die Vermessung und Formierung der Körper.
1927 beschreibt Henry Ford in seiner Autobiografie die Aufteilung der Tätigkeiten zur Herstellung des erfolgreichen Model Ts. Erforderlich sind 7.882 verschiedene Arbeitsgänge, 949 Arbeitsgänge sind als Schwerarbeit zu bezeichnen und benötigen gesunde, kräftige Männer, 670 arbeiten können von Beinlosen, 2637 von Einbeinigen, 2 von Armlosen, 715 von Einarmigen, 10 von Blinden verrichtet werden.
Dr. Armin Kuczynski, Humangeograph, Unternehmensberater, bildender Künstler und Autor des Buches Kunst und Wirtschaft, Peter Behrens, Emil Rathenau und der DM Drogeriemarkt.
Eindrucksvoll beschreibt Ford hier selber die Essenz des Fordismus. Die Produktion wird zu einem Prozess, aufgeteilt in Einzelteile, wird aus der Produktion eines Autos eine Kette von Tätigkeiten, die alle für sich messbar, optimierbar und steuerbar sind. Der Körper des Arbeiters wird als Maschine betrachtet, deren Wert an den individuellen Möglichkeiten der Muskelkontraktion messbar ist. Die Einheit von Körper und Geist braucht es hierfür nicht.
Das haben die Arbeiter natürlich mitbekommen. In Fritz Langs Science-Fiction-Klassiker Metropolis von 1926 wankten sie hoffnungslos in den Schlund der unterirdischen Fabrik. Ähnlich wie die Arbeiter in Walter Bauers Hörspiel Ein Werk in Deutschland von 1931, zu dem Werner Egk die Musik geschrieben hat.
Alle Dinge tragen den Namen des Werks. Aller Dinge Anfang und Ende ist das Werk. Der eingebrannte Buchstabe auf den Eisenbahnwagen durch die Länder. Alle Werkzeuge tragen den Namen des Besitzers, den wir nicht kennen. Alle vorgeneigt, das Herz gesenkt, den Kopf gebeugt und stumm.
Aber natürlich gab es auch die lustvolle Unterwerfung unter die Maschine, wie in dem zum 1. Mai 1933 gesendeten Nazi-Hörspiel Symphonie der Arbeit von Hans-Jürgen Nierenz und Herbert Wind.
Vom Morgen bis zum Dämmern muss die Maschine hämmern. Ich bin ihr Herr und Knecht. Wenn meine Hände wollen, erbebt sie aus dem Vollen, dem schaffenden Geschlecht.
Nach der Herrschaft über die Zeit und die Körper erfordern die neuen Ökonomien neue Zurichtungen. Armin Kuczynski.
Im Postfordismus braucht man den Menschen und nicht nur Teile von ihnen. Man braucht ihn ganz. Man braucht ihn mit seinem Kopf, mit seinen Ideen, mit seiner Identität, mit seiner Kultur und mit seinen Erfahrungen. Und weil man den Menschen gerade für das Nicht-Regelhafte braucht, ist das Steuern, das Kontrollieren des Menschen eben auch viel komplizierter geworden.
Ganz tief in dir drinnen ist Firma.
Meine Interessen, das wusste ich doch mal, was die sind. Meine Interessen! Das habe ich doch mal gewusst, was das sind, meine Interessen. Das wusste ich doch mal!
Aber das weißt du jetzt nicht mehr. Die decken sich da irgendwie mit den Interessenslagen deiner Firma. Das sind nur noch die Interessen deiner Firma, Heidi Ho.
Deine scheiß Gewerkschaft weiß auch nicht mehr, was du da eigentlich arbeitest.
Du zerrissenes Ding, willst da in dir selbst eine Gewerkschaft gründen. Du siehst nicht, woran du arbeitest und niemand sieht, wie du da in dir selbst eine Gewerkschaft gründen willst.
Die deregulierten Stimmen in René Pollers Hörspiel Heidi Ho 3 aus dem Jahr 2002 reagieren mit kontrollierter Hysterie auf die Zumutungen der Märkte, die scheinbar jede Opposition ausschließen, weil man nur gegen sich selbst opponieren kann. Auch Gesine Dankwart beschreibt in ihrem Hörspiel Heißes Wasser für alle, ebenfalls aus dem Jahr 2002, die Konsequenzen der Verwertung des Humankapitals.
Jetzt muss ich nicht mehr. Ich muss jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich durchgearbeitet. Da sitzt jetzt eine andere. Ich habe mich freiwillig hinein identifiziert. Ich wollte dieser Firma auf den Leim gehen. Ich wollte mich nicht prostituieren. Ich wollte mich nicht prostituieren. Ich wollte mich nicht prostituieren.
Widerstand gegen die Ökonomisierung seiner selbst und die Herrschaft des maschinell-ökonomischen Komplexes kann nur die kreative, nicht entfremdete Arbeit sein, die Barzon Brock, emeritierter Ästhetikprofessor, 1972 in seinem Hörspiel Triumphe des Willens beschrieben hat.
So viel auch heute allenthalben über das Prinzip Orgasmus berichtet wird, so sehr es als entscheidende Form der Lustgewinnung hingestellt wird, weit, weit und weiter wird es übertroffen von einem anderen, allerdings weniger öffentlich beredten, kaum auch recht formulierten Prinzip. Um dieses Prinzip besser formulieren zu können und damit den wirklich entscheidenden Lustmechanismus unserer gegenwärtigen Gesellschaft beim rechten Namen nennen zu können, wollen wir ihm einen Namen geben. Augiasmus. Wer kennt nicht die Lust, einen hoch sich auftürmenden Berg von Arbeiten, einen wahren Augiasstall, zügig, konzentriert und in einer sich ständig steigernden Kraftanstrengung wegzuarbeiten. Solche Lust ist augiastisch.
Ja, weiß ich jetzt, was Arbeit ist?
Ja, Arbeit ist Kraft mal weg.
Hör mal zu, verarschen kann ich mich alleine, ne?
Jochen Meißner über das Thema Arbeit im Radio.
Wie ist das zustande gekommen, dass dir dieser 1-Euro-Job, wurde der dir angeboten oder hast du davon vorher schon gehört? Wie ist das gelaufen?
Ja, das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe als Sozialstunden habe ich hier angefangen. Das waren 100 Stunden und ja, die habe ich halt gemacht und danach habe ich halt freiwillig halt mit weitergeholfen. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass dann halt ein 1-Euro-Job da halt da war und den habe ich dann halt dann auch bekommen. Den habe ich mir halt dementsprechend, glaube ich, auch erarbeitet.
Du hast jetzt gesagt, 1-Euro-Job, das heißt, du bekommst 1 Euro die Stunde, die du hier arbeitest, zu deinem Geld dazu, was du normalerweise von der Arbeitsagentur bekommst.
Das ist richtig, ja.
Bist du jetzt richtig reich damit?
Nein, absolut nicht. Also ich habe es jetzt noch, trotz alledem, noch sehr schwer, halt um die Runden zu kommen. Also es sind halt auch Rechnungen, die anstehen. Klar, ich meine, das sind 100 Euro, knapp 120 Euro im Monat, die mehr da sind. Aber im Endeffekt reicht es nicht, um sich das Leben wirklich finanzieren zu können. Halt. Man lebt trotzdem noch ganz eng bei Kasse halt.
Wenn du jetzt sagst, ganz eng bei Kasse, magst du verraten, wie viel du insgesamt hast?
Also ich komme auf circa meine 400 Euro, die ich zusammen habe mit dem Hartz IV.
Sind da die Mietkosten schon abgerechnet?
Also die Miete, die wird vom Arbeitsamt noch bezahlt, ja.
Seit wann gibt es
den September 2006. Also erstmal mischen sich hier irgendwie alle Genres, was wer macht. Also irgendwie Kunst und Illustration oder Webdesign oder Druck oder Comic oder Christina näht auch sehr viel. Sie macht so handwerkliche Stickereien. Und dann mischt sich halt noch irgendwie, wie man das dann bezahlt bekommt oder auch nicht. Also entweder kriegen wir hier vernünftige Aufträge, für die wir dann vernünftig Geld bekommen, oder eben nicht.
Wie viel verdient man denn hier mit der Arbeit hier jetzt so? Oder du?
Dieses Jahr noch nicht viel. Letztes Jahr hatte ich ja fast so was wie eine Anstellung, weil ich hatte ein sicheres Einkommen für 7 Monate. Ich hatte ja so ein EU-Förderprojekt, wo ich dann hier Kurse gegeben habe und so. Also da wusste ich, okay, es kommen jetzt hier monatlich 700 Euro rein für die Stunden, die ich aufwende. Also optimalerweise sollte ich 600 bis 1000 Euro im Monat verdienen.
Ja, also wenn wir jetzt das Ganze aus der Helikopterperspektive betrachten, die große Mehrheit sagt, ja, also ich verrichte Dienst nach Vorschrift, und 19% hassen ihren Job. Also sie hassen wirklich ihren Job. Und der ökonomische Schaden, der für eine Volkswirtschaft in der Größenordnung von Deutschland entsteht, liegt in der Größenordnung von 70 Milliarden Euro.
Dr. Markus Junginger von Gallup Deutschland über den Frust in deutschen Büros.
Also wenn Sie heute Mitarbeiter anschauen, die in ein Unternehmen kommen, die sind in der Regel sehr hoch engagiert. Und nach einem Jahr, anderthalb Jahren, haben sie offensichtlich einen Realitätscheck hinter sich. Und sie verlieren ganz schnell bis zu 25% ihres ursprünglichen Engagements. Wir sagen, das ist der sogenannte Honeymoon-Effekt. Ich bin frisch verliebt in meine Arbeit, ich bin zu einer tollen Firma gekommen, ich habe ein Ziel erreicht und stelle jetzt im tagtäglichen Leben fest, dass das Team, in dem ich bin, die Führungskraft, die internen Strukturen, eben nicht ganz so toll sind. Dann ist mein Engagement auf dem Tiefpunkt.
Ja, ein Feature ist ein Sammelsurium aus, sagen wir, vielleicht bunten Federn, wie von einem Hühnerhof, wo die verschiedensten Rassen zu Hause sind.
Ein Feature ist eine künstlerische Arbeit. Mit dokumentarischem Material umzugehen, wenn man will.
Feature. Fischt er. Er fischt. Er ist Fisch. Ich ferst. Feature.
Burnout, Boreout, ausgebrannt oder gelangweilt. Beides ist nicht gut im Job.
Gelangweilt, müde, keine Lust mehr.
Boreout ist Alltag, aber kaum einer weiß, was das heißt.
Boreout, ja, das kommt mir irgendwo bekannt vor. Ich verbinde das irgendwie mit einem Film. Ist das nicht so ein Film mit Matt Damon? Den habe ich, glaube ich, schon mal im Kino gesehen.
Nö. Boreout? Also ich kenne jetzt nur Burnout. Boreout kommt vielleicht von boring, langweilig? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar. Jedermann kennt es. Die Türken haben keine Muslime. Das wird bei den kleinen Kindern entfernt irgendwann. Bei denen halt.
Naja, Beschneidung ist mit Boreout nicht gemeint. Es geht vielmehr um Beschäftigung.
Ja, ja, ich mache viel. 4 bis 6 Stunden Tennis, freitags Fußball, schwimme auch noch. Sportabzeichen habe ich zum 44. Mal gemacht. Für den 05 war ich ja auch tätig. Bei den alten Herren allerdings über 250 Spiele. Ja, also ich mache reichlich und viel.
Oft fällt es im Rentenalter leichter, gegen die Langeweile anzukämpfen, als im ach so anstrengenden Berufsalltag. Denn Arbeit bedeutet nicht immer Herausforderung, wie Psychotherapeut Nick Milekian weiß.
Also ich denke, das ist eine Sache, ob man jetzt zu wenig Arbeit hat. Manche haben auch einfach nur, das ist der quantitative Ansatz, manche haben auch qualitativ einfach eine unbefriedigende Arbeit. Und oftmals ist es auch beides zusammen. Das ist das Paradoxe daran, dass also im Prinzip die Unterforderung auf Dauer gesehen, die man sich erst paradiesisch vorstellt, als wenn man jemand ist, der denkt, ich möchte es mir locker machen, auf die Dauer dann doch anstrengend ist, weil man sich immer selbst beschäftigen muss und es auch zu keiner Anerkennung fühlt. Die fällt dabei völlig weg. Man fühlt sich auch nicht so richtig nütze.
Ein Feature von Andrea Grimm in voller Länge auf dem Doku-Blog nachzuhören. Von Boreout zu Mobbing. Auf dem diesjährigen Plop-Wettbewerb der freien Hörspiele und Feature-Produzenten in Berlin erhielt dieses Feature einen ersten Preis.
Positive Sache, Mobbing? nee, habe ich noch nicht gehört.
Nee, finde ich gut. Also nicht über Mobbing. Da gibt es andere Lösungen.
Armes Deutschland, wenn wir schon so weit sind.
Es kommt darauf an, wie es durchgeführt wird. Wenn das Mobbing in einer Art Anstachelung wäre, um innere Ressourcen freizusetzen, könnte ich mir vorstellen, dass es mit Sicherheit was bringt. Aber dann würde ich es nicht mehr Mobbing nennen. Dann würde ich es Motivation nennen.
Mythos Mobbing. Vom Negativtrend zur Betriebsphilosophie.
Ein Feature von Maike Mumm, Felix Engel und Benedikt Strunz.
Stuttgart-Möhringen. Der H-förmige Bürokomplex mit der Bezeichnung B19 unterscheidet sich nicht von den anderen in Reih und Glied stehenden H-förmigen Bürokomplexen. Weiße Neubauten im Grünen gelegen vermitteln das Ambiente eines großen Sanatoriums. Wohlfühlatmosphäre kommt dennoch nicht auf.
Sie können sich denken, warum ich Sie sprechen möchte, Frau Klein. Sie sind jetzt seit 4 Wochen bei Buchversandhandel und ja, was meinen Sie, wie läuft es
für Hier in Flur 13 betreibt Sandra Übelhör ihre Agentur für Mitarbeitermotivation.
Ich bin mir ziemlich sicher, es läuft sehr gut. Von meiner Abteilungsleiterin kriege ich immer so total sinnlose und widersprüchliche Anweisungen. Ich habe einen neuen Arbeitsplatz ohne eigenen Computer. Also ich meine, muss ich mir vorstellen, ich bin für die Aktualisierung der Webseite zuständig und habe keinen eigenen Computer. Ja, ich soll doch erstmal alles auf dem Papier entwerfen.
Für Carmen Klein, eine ihrer 12 Angestellten, gehört Mobbing zum täglich Brot. Das ist
schwachsinnig.
Ja, das ist doch sehr schön, Frau Klein. So stellen wir uns das doch vor. Und gibt es denn noch weitere Anzeichen von Mobbing?
Auf jeden Fall. Also,
und damit steht sie nicht allein. 2,7% der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich nach einer repräsentativen Studie aus dem Jahre 2002 am Arbeitsplatz gemobbt.
Gar nicht mehr. Wenn ich morgens reinkomme und sage guten Morgen, dann werde ich wie Luft behandelt oder irgendwie drehen sich um und unterhalten sich.
Erstmals tauchte der Begriff Mobbing, der vom englischen Wort für Anpöbeln, to mob, abgeleitet ist, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Vogelforschung auf. Konrad Lorenz übernahm den Ausdruck und beschrieb damit das Verhalten von einzelnen Gänsen, die sich zur Vertreibung eines Fuchses zusammenschlossen. Erst Ende der 60er Jahre hielt der Ausdruck Einzug in die Psychologie und wurde infolgedessen auf menschliche Verhaltensweisen übertragen. Grundlegend für die Mobbingforschung in Bezug auf die Arbeitswelt wurde die Arbeit des Mediziners und Psychologen Heinz Leimann, der erstmals auf die mannigfaltigen psychischen, aber auch körperlichen Leiden geplagter Mitarbeiter, die regelmäßig den Anfeindungen ihrer Kollegen ausgesetzt sind, aufmerksam machte.
Frau Kleins geschilderte Erlebnisse erfüllen mehrere der Kriterien, die für das Vorliegen von Mobbing vorhanden sein müssen. Und doch ist die Sachlage im Fall Klein eine ganz andere. Denn Frau Klein zielt geradezu darauf ab, von ihren Mitarbeitern gemobbt zu werden. Und das liegt nicht etwa an einer masochistischen Veranlagung, sondern ist die Ausgeburt eines Phänomens, das seit einigen Jahren in Deutschland um sich greift.
Aktivmobbing wird es in der Unternehmensbranche genannt und unterscheidet sich vom herkömmlichen Mobbingbegriff nur insofern, als Aktivmobbing positiv gesehen und aktiv gefördert wird. Dr. Heiner Beckmann vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung beobachtet das Phänomen Mobbing seit der Etablierung des Begriffs bis zu seinem heutigen Begriffswandel.
Mobbing wird inzwischen in Forschung und Lehre nicht mehr nur unter dem Aspekt des schädlichen Ausgrenzens reflektiert, sondern, so paradox das zunächst klingen mag, auch als integrative menschliche Verhaltensweise gesehen. Es besteht heute kein Zweifel mehr daran, dass sich beim Mobbing negative wie positive Effekte gegenüberstehen.
Der Imagewandel des Mobbings, wie Heiner Beckmann ihn beschreibt, hat seinen Ursprung in einer britischen Studie aus dem Jahre 2002. Damals noch ein No-Name, verfasste Simon Svensson eine Dissertation zum Thema Mobbing, die auf einer von ihm selbst aufwendig durchgeführten Studie basiert. Das Besondere an der Studie ist, dass sich zum ersten Mal ein Wissenschaftler nicht mit der Opferseite des Mobbings, sondern ausschließlich mit der Täterseite auseinandergesetzt hat.
Vor allem in den Vereinigten Staaten stieß sie auf offene Ohren und experimentierfreudige Unternehmer.
Ja, die USA sind uns wie so oft einen Schritt voraus. Es gibt Seminare und Fortbildungen zum aktiven Mobbing, beziehungsweise Bullying, um den angloamerikanischen Begriff zu verwenden. Aber professionelles Mobbing ist auch in der BRD auf Expansionskurs. Allerdings beobachten wir hier das Entstehen einer speziell deutschen Variante.
Zurück im Büroviertel Stuttgart-Möhringen. Denn hier liegt der Geburtsort der von Heiner Beckmann so bezeichneten speziell deutschen Variante des Aktivmobbings.
Das Konzept, das Frau Übelhör entwickelt hat, ist einfach. Ihre Agentur vermittelt an interessierte Unternehmen sogenannte professionelle Mobbingopfer, die in eine Belegschaft eingeschleust werden und deren Aufgabe es ist, von den Kollegen gemobbt zu werden. Alles im Sinne der Unternehmensbilanzsteigerung, versteht sich.
Die Belegschaft weiß natürlich nichts davon. Eingeweiht sind, abgesehen von Frau Übelhöhe und dem professionellen Mobbingopfer, nur der Unternehmer und die Personalabteilung. Das Erfolgsrezept der Agentur hängt entscheidend von Sandra Übelhöhes Mitarbeitern ab. Nicht jeder hat die Voraussetzung, in der Agentur für Mitarbeitermotivation angestellt zu werden.
Also zum einen richten sich die Berufsqualifikationen natürlich nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Die PMO, die professionellen Mobbingopfer, müssen ja auch in den Unternehmen arbeiten. Es muss alles völlig authentisch und echt wirken. Und zum anderen richten wir unsere Auswahlkriterien nach den Ergebnissen der Mobbingforschung, die uns eigentlich den Typus ganz genau vorschreibt, so wie zum Beispiel ältere Menschen, ganz junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Homosexuelle. Bewerbungspluspunkte kriegen auch Menschen mit leichter körperlicher Behinderung, die laut der verschiedenen Studien überdurchschnittlich häufig gemobbt werden. Im Endeffekt entscheidet aber doch das Bewerbungsgespräch. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen sozusagen. Da entscheide ich dann intuitiv. Und also eigentlich ist es so, dass der Bewerber gute Chancen hat, wenn er mir unsympathisch ist. Naja, im Ernst, also die Person sollte nicht allzu leicht von sich einnehmen.
Carmen Klein, ein introvertiert wirkendes Mauerblümchen, vermag weder in der Masse aufzufallen, noch hält sie direkten Blicken lange stand. Und doch konnte sie Frau Übelhöhr im Bewerbungsgespräch überzeugen und zählt als erstes professionelles Mobbingopfer in der Agentur für Mitarbeitermotivation zu den Pionierinnen der ersten Stunde.
Also nach meinem Geschichtsstudium war es nicht so leicht, irgendwas zu finden. Also, es gibt ja nicht so viele Stellen und ich habe mich auf ein paar Stellenangebote beworben. Aber ich bin halt eher so ein verschlossener Typ. Ich komme in Bewerbungsgesprächen so schlecht rüber. Ich glaube, ich wirke erstmal auf meinen Gegenüber unsympathisch. Dann habe ich aber dieses Stellenangebot für diese Agentur gesehen und dachte ich mir, naja, mache ich aus meinem Handicap einen Beruf. Also ich hatte vor meiner Anstellung keine Erfahrung als Mobbingopfer. Das heißt, also in der Schule hatte ich jetzt nicht so viele Freunde.
Erfahrung als Mobbingopfer ist jedoch für Frau Übelhöhr keine Voraussetzung. Neben den Qualitäten der professionellen Mobbingopfer hat sie auch andere Tricks und Kniffe auf Lager, Mobbing in den Unternehmen in Gang zu setzen.
Ich stelle zum Beispiel zunächst mal fest, um was für ein Unternehmen es sich handelt. Und zum anderen arbeite ich sehr eng mit der Personalabteilung des jeweiligen Unternehmens zusammen. Ich bekomme von den Mitarbeitern dort regelrechte Persönlichkeitsprofile erstellt, im Idealfall, und erfahre dann zum Beispiel, dass die Abteilungsleiterin Vorbehalte gegen Polen hat, wie jetzt zum Beispiel im Fall Buchversandhandel, weswegen meine Mitarbeiterin Frau Klein dort unter dem Namen Frau Kapielski, einem polnischen Namen, auftritt. Zum anderen sorgen wir dafür, dass vor Arbeitsantritt Gerüchte gestreut werden. Das erleichtert den Einstieg auch.
Trotz aller Bemühungen kann man sich kaum vorstellen, dass jede Belegschaft sich auf das professionelle Mobbingopfer einschießt. Was passiert eigentlich, wenn ein PMO partout nicht gemobbt wird?
Ja, das kann natürlich vorkommen und ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Und wenn die Chemie einfach zu gut ist, wenn sie stimmt, dann ziehen wir den PMO ab. Also wir haben das alles vertraglich geregelt. Über einen Monat Laufzeit sind die Verträge mit den jeweiligen Unternehmen über ein PMO. Gibt es in dieser Zeit Anzeichen von Mobbing, wird der verlängert? Wenn nicht, kann ich bis zu 2 PMO jeweils für einen Monat nachliefern. Und in dem sehr seltenen Fall, dass alle der PMO akzeptiert werden von der Belegschaft, läuft unser Vertrag mit dem Unternehmen einfach aus. Das liegt aber wirklich meistens daran, dass sich dann einfach die Belegschaft nicht zum Mobben eignet.
Sie hörten Mythos Mobbing. Vom Negativtrend zur Betriebsphilosophie. Ein Hörspielfeature von Maike Mumm. Sprecher Benedikt Strunz. Sprecherin Nina Pietschmann. Nike Herberg als Sandra Übelhöhr. Maike Mumm als Carmen Klein. Hans Auer als Dr. Heiner Beckmann. Musik Maike Mumm. Auf der Geige spielte Julia Wallen. Ton und Schnitt Felix Engel. Regie Maike Mumm. Aufgenommen in den Studios von Radio Dreieckland Freiburg. Produktion Astromedia 2008.
Jeder tut so, als ob er das kennt. Naja, gut, man, Medien können fälschen und können Kontexte so ein bisschen in ein anderes Licht setzen und so weiter.
Könnte es aber nicht sein, dass ein Fake manchmal mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat als eine echte Reportage?
Ja, ich finde es eine wunderbare Möglichkeit, einfach zum Beispiel auch ein mediales Bewusstsein zu schärfen, dass wir, wie leicht wir faken können und damit zu spielen. Aber ich fürchte, unsere Medien, also diese sich seriös gebenden, haben also wirklich nicht genug Humor, um mit sowas zu spielen und kämen vielleicht sozusagen sich selbst allzu schnell auf die Spur.
Vielen Dank, Walter van Rossum. Das vollständige Gespräch können Sie auf dem Doku-Blog im Internet nachhören.
Frau Ehrenfeld, was man sieht, kann man schlecht beschreiben im Radio. Wir werden es trotzdem versuchen. Wie haben Sie das aufgebaut und strukturiert?
Wir haben jetzt eine Konzeption entwickelt, die sich eben weniger mit der Biografie befasst, sondern schwerpunktmäßig mit dem Werk von Hölderlin und auch damit, wie sein Werk dann später aufgenommen wurde.
Eva Ehrenfeld ist die Kuratorin des Hölderlin-Zimmers im Stadtmuseum von Laufen am Neckar. Am 20. März 2008 wurde dort eine neue Ausstellung eröffnet. Wittmar Pool stellte den O-Ton auf den Doku-Blog. Und noch etwas für Spezialisten, der Gehirnforscher Professor Gerald Hüther.
Und dann ist mir irgendwann deutlich geworden, dass in diesem Max-Planck-Institut die Tätigkeit immer spezieller wurde. Wir haben gewissermaßen das Gehirn in immer kleinere Teile zerlegt und sind dann am Ende bei den Ionenkanälen angekommen. Und spätestens da ist mir deutlich geworden, dass das nicht das war, was ich eigentlich wollte.
Wir können leider nicht alles spielen, was bislang auf den Doku-Blog gestellt wurde an spannenden O-Tönen und Feature. Aber Sie können mit allem, was auf der Seite steht, spielen und neue Feature daraus herstellen. Dann erst kommt der Doku-Blog richtig in Schwung. Wenn die Kontexte von O-Tönen sich ändern, neue Zusammenhänge hergestellt werden, neue Geschichten entstehen. Dann erst kann man richtig und konkret diskutieren, was O-Töne und Feature über die Wirklichkeit aussagen und was nicht. Und da zu jedem Feature angegeben ist, welche O-Töne darin verwendet werden und bei jedem O-Ton nachzulesen ist, in welchen Feature er vorkommt, kann man sofort sehen und hören, was mit ihnen gemacht wurde. Sie können auch feststellen, welche Ausschnitte verwendet wurden, wie die Kontexte sich änderten. Und Sie können sofort weiterarbeiten, neue Kontexte herstellen, andere Ausschnitte wählen, neue O-Töne ergänzen, dazustellen und ein neues Feature daraus produzieren. Von dem, was Sie jetzt hören, werden Sie einiges wiedererkennen.
Ich bin Claudia, ich bin 31, ich bin Musikwissenschaftlerin und seit 4 Jahren ohne Anstellung.
So, du musst jetzt einen 1-Euro-Job machen.
Das ist Knut.
Such dir mal was.
Knut ist mein zukünftiger Ex-Freund.
Das musst du jetzt einfach machen.
Ich hatte eine andere Lösung. Ich bin Pilotprojekt. Ich bin jetzt massenkompatibel. Als ich den futuristischen Komplex der Experimentierstation der Stiftungsagentur Cortex betrat, ging alles ganz schnell.
Sie haben gewartet, die unterschreiben Sie mal. Da liegen schon ein paar Dingsbums, unterschreiben Sie mal.
Ich unterschreibe.
Was mir sehr gut gefällt,
sagt er. Und plötzlich stehen 6 Männer im weißen Kittel im Raum. Es sind die Spezialisten.
Das ist richtig, ja.
Das ist Spezialistentum. Denn was hier aufgefahren worden ist an Fachkompetenz, ist ja wirklich die Crème de la Crème. Denn man kennt ja nicht alle, aber das sind ja wirklich nicht die billigsten Leute.
Ich bin von Hause aus Biologe.
Ich bin selbst so lange noch nicht auf dieser Stelle, jetzt ein gutes Jahr.
Und nach einem Jahr haben Sie offensichtlich einen Realitätscheck hinter sich.
Ich bin auch noch promoviert worden und...
Das sind ja wirklich nicht die billigsten Leute.
Das war der ganz große Vorteil. Das ist wirklich wahr.
Also es ist immer sehr kompliziert.
Kann man schlecht beschreiben im Radio. Wir werden es trotzdem versuchen.
Sagt einer von Ihnen. Und ich bin überzeugt, er wird...
mit Hilfe seines Spezialwissens immer wieder glänzen. Das ist richtig, ja.
Warum ich bisher nichts von der Stiftungsagentur Cortex gehört habe, frage ich.
Das liegt schlicht und weg daran, dass wir erst im Jahre 2000 gegründet wurden und operativ tätig sind erst seit 2003. Deshalb sind wir bisher noch nicht so ins Bewusstsein getreten.
Aber es sei alles ganz legal.
Natürlich bekommen wir E-Mails von, ich muss es vorsichtig sagen, von Menschen, die schon immer alles besser gewusst haben und die uns beschimpfen.
Da wird es Streit geben.
Damit muss man leben.
Ist das geplant? Ist das beabsichtigt? Ich vermute ja. Das ist richtig, ja.
Und es ist auf keinen Fall tödlich? Oder?
Nee, das haben wir zum Glück bisher noch nicht erlebt.
Naja gut, ich meine, man muss sich auf alles gefasst machen.
Nehmen Sie das billigend in Kauf?
Ich nicke. Der Biologe bittet mich, auf den Untersuchungstisch zu liegen.
Kommen wir mal zurück von diesen pragmatischen Überlegungen, zurück aufs Intellektuelle.
Was bedeutet es für Sie, keine Arbeit zu haben?
Fragt die Assistentin. Sie will mich ablenken, während sie meine Schädeldecke verkabelt und anbohrt. Ich spüre nichts. Was jetzt kommt, weiß ich. Die erste deutsche Zerebralkatheterisierung für Qualifikationstransfer wird an mir durchgeführt werden. Ich bekomme eine Sonde mitten ins Gehirn zum beliebigen Berufswechsel jederzeit. Und das Arbeitsamt zahlt.
Was bedeutet es für Sie, keine Arbeit zu haben?
Ich bin unglücklich.
Was waren da Ihre Kriterien?
Minderwertigkeit.
Wie hat man sich das dann konkret vorzustellen?
Ich fühle mich minderwertig.
Sie haben Fähigkeiten in einem Kontext erworben, die Sie in einem anderen Kontext nicht anwenden können.
Ich nicke.
Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich ein sehr beruhigend und sehr hoffnungsvoll zu wissen, dass da Menschen sind, die über diese Themen schon lange nachgedacht haben und dass wir auf diese Ressourcen zurückgreifen können.
Sie haben jetzt einen begeisternden Start vorgelegt, aber was soll dann hauptsächlich folgen?
Was jetzt passiert, will ich wissen.
Hirnentwicklungsphänomene.
Das ist richtig, ja.
Ionenkanäle.
Alle Dioden und Kabel an meinem Kopf laufen zum Pult von Frau Dr. Spitzer. Ich kann den Bildschirm sehen, auf dem ein buntes CT erkennbar ist.
Wenn Sie auf diesen Bildschirm klicken, dann sehen Sie pulsierende Elemente.
Alle Blicke sind darauf gerichtet.
Ist unmöglich.
Das macht die Sache ja nicht gerade unkompliziert.
Ich bekomme keine Antwort.
Was ist los?
Ist unmöglich.
Gedichte.
Ich kann nichts dafür.
Doch, ist wohl schön.
Gedichte. Gedichte. Die große Stirn enthält nicht nur Bücher.
Was denn noch? Hölderlin Gedichte.
Hölderlin Gedichte.
Ach so, ja. Klar, der Hölderlin, den ich gestern gelesen habe. Die Ballade vom Poeten im Donner.
Wie ist das aufgebaut?
Stabreim mit symbolischer Ellipse.
Das macht die Sache ja nicht gerade unkompliziert.
Ob Sie das nicht einfach ignorieren können, frage ich.
Das ist ein Ausnahmefall und
bei Hölderlin
sind die Spezialisten sehr schnell am Ende ihres Lateins und stürzen dann meist sehr viel tiefer und sehr viel schneller ab.
Also es ist immer sehr kompliziert. Sie haben es so gesagt, Sie haben es richtig gesagt.
Frau Dr. Spitzer verkabelt und stöpselt weiter, bis ich durch die Kabel nichts mehr sehen kann.
Dem versuchen wir hier gerecht zu werden. Jedes pulsierende Element öffnet einen neuen Vertiefungstext.
Ich verstehe das Problem nicht so ganz, welches den Spezialisten jedoch ein immenses scheint.
Das ist richtig, ja.
Der Biologe sagt, sie brauchen
Mainstream-Ströme.
Mainstream-Ströme.
Nämlich kontrazyklisch.
Aha, die Spezialisten brauchen kontrazyklische Mainstream-Ströme.
Wir haben gewissermaßen das Gehirn in immer kleinere Teile zerlegt und sind dann am Ende bei den Ionenkanälen angekommen. Und
wo der Hölderlin jetzt stört. Aber geht da nicht beides? Hölderlin und Mainstream? Bitte versuchen Sie es.
Und versuchen so diese Doppelstrategie zu fahren.
Hölderlin und Mainstream.
Provinz und Metropole.
Also wird es doch gehen?
Sie sehen mich beeindruckt.
Aber das wird mehr Geld kosten.
Das wäre ja auch schon etwas, das es bislang in der Form nur auf einzelnen wenigen Kongressen gab, nicht? Das wäre ja auch schon etwas, das
Elemente integriert, die mir sehr am Herzen liegen.
Wer das bezahlt, frage ich. Das Arbeitsamt?
Letzten Endes hängt die Arbeitsagentur ja auf jeden Fall mit drin.
Was sind denn Ihre Geldgeber?
Geldgeber? Wir sind selber Geldgeber.
Das macht stark.
Hier wird es auch Kritik und Auseinandersetzungen geben.
Wir bleiben unabhängig.
Ist nur für uns sozusagen der Anfang. Wir sind selber Geldgeber.
Das macht stark.
Das ist richtig, ja.
Der Katheter wird gelegt. Nach ein paar Minuten ist alles vorbei. Ich werde bis auf ein grünes Kabel abgekabelt, das noch in meiner Schädeldecke steckt. Frau Dr. Spitzer bedient die Konsole, mit der beliebige Berufsqualifikationen in mein Gehirn sondiert werden.
Dann sehen Sie pulsierende Elemente,
wo man sich richtig tief verbohren kann.
Gewissermaßen bei den Ionenkanälen.
Ob meine Persönlichkeit denn unverändert bleibt, frage ich.
Naja gut, ich meine, man muss sich auf alles gefasst machen.
Also die Hölderlin-Gedichte, die können Sie im Moment noch nicht lesen?
Naja, also es ist vielleicht so, dass sich das so langsam entwickeln wird.
Es hat sich entwickelt. Hölderlin ist wieder da. Ich war bisher Logopädin, Friseurin, akademische Oberrätin und Friedhofsgärtnerin. Letztlich werde ich mich für das entscheiden, was in meiner ländlichen Heimatstadt am ehesten gebraucht und am besten bezahlt wird. Mein Bewerbungstext lautet jetzt Claudia Weber, 31, wohnhaft in Bretten, massenkompatibel.
Claudia Weber, wie entstand dieses Feature?
Ich
habe die Herangehensweise an den Doku-Blog so verstanden, spielt mit dem Material. Und habe mir überlegt, wie ich mit dem Material spielen kann. Und habe mir O-Töne ausgesucht und habe versucht, die zu einer neuen Geschichte zu machen, die sie vorher nicht waren.
Und wie entstand diese Geschichte? Wie sind Sie da drauf gekommen?
Ich glaube konkret, das Entstehen der Gedanken beim Reden. Ich habe die O-Töne transkribiert und wollte eine Geschichte machen, die mit den O-Tönen nichts mehr zu tun hat. Und da gab es nur noch eine Richtung. Das war ganz komisch. Eigentlich hätte ich ja überall hin können. Aber sobald dann der Hölderlin plötzlich noch drin war und die Hirnforscher, ging es nur noch in eine Richtung. Und dann war das wie ein Sog, der mich von Anfang bis zum Ende durchgezogen hat.
Haben Sie keine Ehrfurcht vor den O-Tönen, die Sie benutzt haben?
Natürlich. Aber da ich den ganzen Doku-Blog als Aufforderung verstanden habe, die O-Töne zu benutzen, und benutzen heißt ja immer, was damit zu machen, was vorher nicht mit ihnen gemacht worden ist. Also sie aus dem Kontext zu reißen, in einen anderen Kontext zu setzen, dem sie selber vielleicht gar nicht entstammen. Was bei dem Stück, was ich gemacht habe, ja auch so war, ich habe die Arbeits-O-Töne, glaube ich, alle weggelassen, weil die schon zu konkret, zu eindeutig waren. Ich habe gerade die Literatur-O-Töne, die ja jetzt mit Arbeit gar nichts zu tun hatten, genommen, weil die sich am besten umbiegen ließen und am flexibelsten einfach waren, um dahin zu biegen, wo ich gern hin wollte.
Was ist für Sie ein O-Ton?
Ein O-Ton ist für mich eine Aufnahme, die ich aufgrund ihrer Authentizität sofort glaube.
Und was ist für Sie ein Feature?
Ein Feature ist für mich die Arbeit mit O-Tönen, die ich als komplettes Arrangement auch glaube, was aber nicht stimmen muss.
Auch diese Musik steht im Doku-Blog. Dort können Sie sie in voller Länge anhören, wie auch die übrigen Beiträge der Sendung. Sie sind als in SWR2 gesendete Beiträge leicht zu finden, also www.swr2.de/dokublog aufsuchen. Jeden Monat haben wir ein spezielles Thema. Heute war es Arbeit. Im Mai ist es Wetter. Von Wetterfühligkeit über Klimawandel bis zu einzelnen Erlebnissen und Erfahrungen mit Regen, Schnee und Sonnenschein ist alles gefragt. Zu hören sind dann die Beiträge im Dschungelmagazin Machete am ersten Donnerstag im Juni. Und das nächste Thema in SWR 2 Feature Mehrspur, das Feature mit dem Doku-Blog, ist Sport. Zwischen Fußball-Europameisterschaft und Olympia werden am ersten Donnerstag im Juli O-Töne und Feature zu Siegen, Niederlagen, Training, Doping, Geschäft und Politik, neue und alte Geschichten aus den Sportvereinen gesucht. Alles zum Thema Sport eben. Also machen Sie sich auf den Weg, sammeln und suchen O-Töne, komponieren und montieren, liefern Material, produzieren selber Feature und stellen sie auf die Seite. Und alles, was gesendet wird, wird honoriert. An dieser Sendung waren beteiligt Claudia Weber, Wolf Eismann, Wittmer Pool, Tim Zülch, Maike Mumm, Felix Engel und Benedikt Strunz, Jochen Meißner, Martina Groß, Dieter Winkler, Nils Menrath und Helmut Bieler-Wendt, Thomas Gudella, Hermann Bohlen, Katrin Zipse, Marie-Löse Görke, Ingo Kottkamp, Michael Weisfeld, Karl-Rudolf Menke, Walter von Rossum, Regine Schneider für die Technik und Wolfram Wessels am Mikrofon. Nochmal die Internetadresse www.swr2.de/dokublog.
Doku-Blog. Go, lob du ka. O du Gekolb. Luko bog de. Kod log. Bu. Gut luck, B. Doku-Blog.